Ein paar Worte noch zu uns vorweg. Wir haben schon sehr lange auf dem Herzen und bereiten uns darauf vor, eben ins Ausland nach Asien zu gehen und unter einer bestimmten Volksgruppe, die keinerlei Zugang hat zum Evangelium, eben zu arbeiten. Und da haben wir vor knapp einem Jahr beschlossen, jetzt wirklich konkret Schritte zu gehen, haben alles aufgelöst in Aschaffenburg, Jobs und Wohnungen. Meine Frau ist Lehrerin, ich bin Psychiatriekrankenpfleger und wir wollen einfach in einem Land in Südasien mit unserer Arbeit eben Menschen erreichen und beten dafür einen geistlichen Durchbruch und dass Menschen die Liebe Jesu erfahren. Und wir sind da voll dankbar, dass wir jetzt, es war ein langer Weg und ein langer Prozess, bis wir jetzt auch genau wissen, wo unser Platz ist, wo uns Gott haben will. Und da sind wir sehr dankbar. Und in den letzten Monaten und im letzten Jahr haben wir natürlich dann sehr viel reflektiert, was war falsch in der Vergangenheit, was war gut, was war oberflächlich, wo sind wir in die Tiefe gegangen, wo hat man sich irgendwie auf Nebenschauplätzen verrannt und wo war man nicht wirklich nachhaltig in dem, was wir gemacht haben. Und von diesen Gedanken, von diesen Impulsen inspiriert, ist diese Predigt heute Morgen entstanden. Und ich denke, das sind auch Gedanken, die jetzt nicht nur wir hatten in dieser Veränderung und Aufbruchsphase, sondern das sind auch Gedanken, die vielleicht jetzt viele in der Corona-Zeit haben, dass man sich besinnt, was ist denn eigentlich das Fundament, was ist denn eigentlich das Wesentliche und wo habe ich mich vielleicht verirrt, verlaufen, bin auf Abwege geraten. Und darum soll es heute Morgen in dieser Predigt gehen. Und ich möchte anfangen, erstmal was festzustellen. Und ich möchte hier keinem heute Morgen zu nahe treten, aber egal, ob ich euch kenne und mit euch geredet habe, kann ich sagen, wir sind alle oberflächlich. Du bist oberflächlich, ich bin oberflächlich. Das sagt uns das Wort Gottes so frei heraus, der Mensch schaut aufs Äußere, der Mensch schaut die Person an, Gott schaut aber ins Herz. Und Gott gibt sich nicht zufrieden mit irgendwie Oberflächlichkeit. Er kann das überhaupt nicht leiden, er will so schnell wie möglich mit uns in die Tiefe gehen. Er kann es nicht leiden, wenn wir irgendwelche Masken anhaben. Und deswegen, wenn wir uns aufmachen, sein Wort zu lesen, wenn wir uns aufmachen in seine Gegenwart, dann reißt er uns manchmal unsere Masken ganz unsanft runter und wir sind schockiert manchmal, was da so alles zum Vorschein kommt. Nachdem ich uns jetzt ganz freundlich alle für oberflächlich erklärt habe, möchte ich noch eine Pauschalaussage über uns machen. Auch im Einklang mit dem Wort Gottes. Wir sind alle Sünder, wir haben alle gesündigt. Und natürlich haben wir ein neues Leben in Christus, eine neue Identität und können durch den Heiligen Geist Sünde überwinden und haben Sieg. Aber wir merken früher oder später, dass der alte Mensch immer mal wieder zum Vorschein kommen will. Dass wir jeden Tag uns immer wieder neu für das Richtige entscheiden müssen. Dass wir immer wieder um Vergebung bitten müssen. Dass wir immer wieder umkehren müssen, Buße tun müssen. Und wenn wir das also so sehen, dass wir Menschen allgemein eine Tendenz haben, oberflächlich zu sein, und dass selbst wenn wir in Christus sind, manchmal sich auch falsche Haltungen und Gedanken und Dinge in unser Leben einschleichen können, dann verstehen wir auch, warum Jesus immer so oft von dem richtigen Hören und dem richtigen Sehen gesprochen hat. Er hat oft gesagt, wer Ohren hat, der höre. Und er hat auch einmal gesagt, wenn euer Auge lauter ist, dann wird der ganze Leib Licht sein. Also wenn unser Auge gut ist, wird unser ganzer Leib Licht sein. Wenn unser Auge aber verdorben ist, schlecht ist, dann wird unser ganzer Leib finster sein. Was hat er damit gemeint? Er hat von unserem geistlichen Auge gesprochen. Das heißt, wenn unsere Sichtweise und die Dinge, die wir fokussieren, gut sind, rein sind, dann wird unser Leben Licht sein. Wenn aber unsere Sichtweise und wie wir Dinge interpretieren und falsch ist, schlecht sind, dann wird unser Leib finster sein. Wenn wir die falschen Dinge im Fokus haben und als wesentlich sehen, dann wird unser Leib finster sein. Und das Interessante ist, dass Jesus das zu Menschen damals gesagt hat, die eine Sichtweise gehabt haben, die eigentlich geprägt war von Gottes Überlieferung. Sie waren eifrig und bemüht, all das zu tun, was ihnen überliefert wurde. Dennoch hat es so geschienen, dass Jesus immer wieder ihnen von Neuem das Grundsätzliche, das Wesentliche erklären musste, dass es ihnen irgendwie verborgen war, dass sie es nicht sehen konnten. Dass sie Augen hatten und nicht sehen konnten, Ohren hatten, aber nicht hören konnten. Und sie schienen so nah dran zu sein und schienen so viele Dinge zu wissen und so viele Dinge zu tun, aber dennoch haben sie am Ende den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen können. Und die Frage stellt sich also, wie kann das sein, dass Menschen so vertraut waren mit dem Wirken Gottes, mit dem Wort Gottes, aber dann so fern waren von dem Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Dass sie manchmal ferner schienen als ein Ungläubiger, der nichts von Gott jemals gewusst hat. Und man fragt sich, warum? Sie hatten die Schriften, die doch gleichzeitig irgendwie die Schriften von Jesus waren. Sie hatten das Gesetz, das ja gleichzeitig irgendwie die Gebote des Herrn waren. Sie hatten all diese Traditionen, diese Feste, die gleichzeitig Feste waren, die Gott eingeführt hat. Und man hätte denken können, dass wenn Jesus kommt, dann sind sie eins, dann können sie sich mit ihm identifizieren, weil das, was sie schon immer irgendwie gelehrt worden sind, der kommt und sie werden eins sein. So wie wir uns vielleicht vorstellen, wenn wir als Christen irgendwo ganz weit weg in ein anderes Land gehen, in eine andere Kultur, verschiedene Dinge haben uns geprägt, aber da besteht eine Verbindung, weil wir einen gemeinsamen Nenner haben, weil wir uns mit den Menschen identifizieren können, weil wir denselben Geist haben. So hat man sich das vorgestellt, dass es sein muss, wenn Jesus kommt und auf die Gelehrten trifft und auf die Menschen, die vorbereitet wurden. Aber wir wissen, es ist ein starker Kontrast stattdessen sichtbar zwischen Jesus und den Schriftgelehrten. Und die Menschen, von denen man es niemals, und man kann natürlich nicht sagen alle Schriftgelehrten, aber viele. Und die Menschen, die niemals irgendwas, die nicht nach dem Willen Gottes gelebt haben, die fremd waren von ihrem Lebensstil, dem Leben aus dem Glauben, die haben sich auf einmal angezogen gefühlt. Da war jemand, der sie nicht gering schätzt, der sie wertschätzt, der sie nicht verdammen will, sondern annehmen will. Und die Menschen, die vertraut waren, haben Anstoß an ihm genommen und die anderen haben sich hingezogen gefühlt. Und was ist da schiefgegangen? Immer noch die Frage, wie kann es sein, dass dieses Privileg des Glaubens da so erscheint, als wäre es ein Hindernis gewesen? Und wie kann es so scheinen, dass die Schriften, die sie hatten, die sie näher bringen sollte zu Gott, dass sie dadurch distanziert wurden? Und ich glaube, es hat mit dem richtigen Sehen und mit dem richtigen Hören zu tun, von dem ich eingangs gesprochen habe. Sie haben nur an der Oberfläche gekratzt. Sie sind nicht in die Tiefe gegangen. Und ich möchte da mal ein paar Beispiele nehmen, um das zu verdeutlichen. In Psalm Kapitel 1, Vers 1 heißt es, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünde, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Wohl dem, der nicht sich mit Sünder und Spötter umgibt, heißt es da. Das war Altes Testament. Viele Jahre später kommt Jesus auf die Erde und er setzt sich mit Sünder, mit Zöllner an den Tisch, hat mit ihnen Gemeinschaft, isst mit ihnen. Und die Pharisäer haben das vielleicht noch im Kopf gehabt und haben diesen Psalm vielleicht im Kopf gehabt und haben gedacht, Mann, der sich als Sohn Gottes ausgibt, der sich Meister nennt, der sitzt hier und nimmt die Sünde an und sitzt mit ihnen und isst mit ihnen. Und sie haben Anstoß genommen. Und Jesus sagt zu ihnen ganz klar, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht für die Gerechten gekommen, sondern für die Sünder. Und dann sagt er was ganz Entscheidendes. Er sagt, geht noch mal hin. Ihr, die ihr alles gelernt habt, geht noch mal hin und lernt, was es heißt, ich will Barmherzigkeit statt Opfer. Ein zweites Beispiel. In 3. Mose 23, Vers 3 heißt es, 6 Tage lang soll man arbeiten, aber am 7. Tag ist ein Sabbat der Ruhe, eine heilige Versammlung. Da sollt ihr kein Werk tun, denn es ist der Sabbat des Herrn in allen euren Wohnorten. Altes Testament. Viele Jahre später ist Jesus auf der Erde und er ist in der Synagoge und heilt am Sabbat jemand. Und der Synagogenvorsteher hat es wahrscheinlich noch im Blick, diese Stelle, die wir gelesen haben, das Gesetz, Mose, du sollst nur 6 Tage arbeiten. Und er sagt, hey, 6 Tage soll man arbeiten, kommt da und lasst euch heilen, aber heute ist Sabbat. Und wieder haben wir 2 Stellen und 2 verschiedene Parteien, die Schriftgelehrten und Jesus, aber auch 2 verschiedene Auslegungen. Bei beiden Stellen, die wir jetzt angeschaut haben, sieht es aus wie ein Widerspruch für die Pharisäer, aber auch Jesus hat das gehalten, nur er hat es komplett anders gesehen und ausgelegt. Er hat zum Beispiel bei den Sündern gesessen, aber er hat nicht Anteil an ihrer Sünde gehabt. Er hat den Unterschied mit seinem Leben gemacht. Er hat am Sabbat geheilt, hat aber nicht dem Gesetz widersprochen, sondern hat gemacht, was gut war und was barmherzig ist. Und da sehen wir, dass Menschen dieselbe Grundlage haben können, aber komplett anders auslegen und sehen und definieren. Und davon gibt es so viele Beispiele, wo wir sehen, dass Menschen einfach nicht gesehen haben, was wirklich für Gott absolute Priorität hatte. Sie wollten übergeistlich sein und haben sich verrannt in irgendwelche Oberflächlichkeit. Und sie haben diese leblosen Buchstaben mit ihrem verfinsterten Blick, mit ihren verdorbenen Augen interpretiert. Und was dabei rausgekommen ist, war nicht Gott wohlgefällig, war nicht dem, was Jesus entspricht und was er gelebt hätte. 2 ganz verschiedene Auffassungen. Und ich möchte mit euch einen längeren Text aus Jesaja lesen, Jesaja 58, 1-10. Ich bin richtig begeistert von diesem Text, der sagt so viel aus über Gottes Herz und was für ihn das Wesentliche ist. Lest mit mir zusammen Jesaja 58, 1-10. Rufe aus voller Kehle, schone nicht. Erhebe deine Stimme wie ein Schofferhorn und verkündige meinem Volk seine Übertretungen und dem Haus Jakob seine Sünde. Sie suchen mich Tag für Tag und begehren meine Wege zu kennen. Wie ein Volk, das Gerechtigkeit geübt und das Recht seines Gottes nicht verlassen hat. Sie verlangen von mir gerechte Urteile, begehren die Nähe Gottes. Sagen, warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum kasteien wir unsere Seelen und du beachtest es nicht? Seht an eurem Fastentag, geht ihr euren Geschäften nach und treibt all eure Arbeiter an. Siehe, ihr fastet, um zu zanken und zu streiten und reinzuschlagen mit gottloser Faust. Ihr fastet gegenwärtig nicht so, dass euer Schreien in der Höhe Erhörung finden könnte. Meint ihr, dass mir ein solches Fasten gefällt? Wenn der Mensch sich selbst einen Tag lang quält und seinen Kopf hängen lässt wie ein Schilfhalm und sich in Sacktuch und Asche bettet. Willst du das ein Fasten nennen und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, dass ihr die Knoten des Joches löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst, dass wenn du einen Entblößten siehst, du ihn bekleidest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Du wirst schreien und er wird sagen, hier bin ich, wenn du das Joch aus deiner Mitte hinweg tust, das höhnische Finger zeigen und das unheilvolle Reden. Wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst und die verschmachteste Seele sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Wow. Hier ist die Rede von Leuten, die Tag für Tag Gott suchen, die fasten, die seine Wege kennen wollen und verstehen wollen, die sogar das Gefühl haben, Gerechtigkeit auszuüben. Und Gott reagiert angewidert und er sagt, es ist ein selbstgerechtes Fasten, weil der Alltag spricht eine andere Sprache. Das, was ihr tut, spricht eine andere Sprache zu dem Fasten, was mir wohlgefällig ist. Und dann spricht Gott von dem wahren Fasten. Und das wahre Fasten bestehe darin, sozial Benachteiligten zu helfen. Es besteht darin, den Armen Brot zu reichen. Es besteht darin, Verfolgte in dein Haus zu lassen und Leute, die keine Kleidung haben, Kleidung zu geben. Und das wahre Fasten hier, das klingt wie der wahre Gottesdienst, von dem Jakobus in seinem Brief schreibt. Er sagt, der wahre Gottesdienst ist, sich von der Welt unbefleckt halten und Waisen und Witwen zu helfen. Waisen und Witwen zu helfen, ist der wahre Gottesdienst. Und egal, wo wir hinschauen, das Alte Testament, das Neue Testament ist so voll, wenn wir mal die Augen aufmachen, über Bibelstellen, wo es um die Unterdrückte, um die Geplagten, um die Kranken, um die Armen geht. Egal, ob wir Mose lesen, ob wir die Propheten lesen, Psalme, Sprüche, Evangelien, überall finden wir so unheimlich viele Stellen, wo Gottes Herz offenbar wird für diese Menschen. Und Jesus gibt ihnen noch einen größeren Stellenwert, indem er diese Menschen einbezieht bei der Rede über das Weltgericht. In Matthäus 25, Vers 31 bis 46. Da heißt es, wenn aber der Sohn des Menschen in seine Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist, seit Grundlegung der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt oder ohne Kleidung und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch denen zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich nicht beherbergt. Ohne Kleidung und ihr habt mich nicht bekleidet. Krank und gefangen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie ihm antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder ohne Kleidung oder krank oder gefangen gesehen und haben dir nicht gedient? dann wird er ihnen antworten: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Ein krasser Text. Natürlich ist es falsch, wenn man jetzt denkt, wir werden durch Werke gerecht. Wir werden allein durch Glaube und durch Gnade gerecht. Aber Jesus sagt, ein guter Baum bringt gute Frucht. Ein schlechter Baum bringt schlechte Frucht. Das heißt, wenn Glaube und wenn Gnade in unserem Leben ist, als Geschenk, dann wird es Auswirkungen haben und dann wird es solche Auswirkungen haben, laut den Worten von Jesus. Und diese Menschen fragen, wann haben wir dich so gesehen, Herr? Hast du doch was gesagt? Wir hätten dir geholfen, hätten wir gewusst, du bist Herr, dann hätten wir doch was gemacht. Aber sie haben nicht Gottes Herz hinter diesen Menschen gesehen und dass er sich eins zu eins identifiziert mit den Armen und mit den Unterdrückten. Und viele werden an diesem Tag auch sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht Wunder in deinem Namen vollbracht? Und Jesus wird sagen, ihr Übeltäter, ich kenne euch nicht, weg von mir. Es sind Menschen, die mit Sicherheit auch viel gemacht haben, und auch Dinge erkannt haben und gewusst haben, aber sie haben nicht verstanden, das Tiefere, um was es wirklich Gott gegangen ist, hinter dem Ganzen. Und sie haben nur an der Oberfläche des Evangeliums gekratzt und gewisse Dinge gehabt und erkannt, aber sind nicht in die Tiefe durchgedrungen zu dem Herz Gottes. Und Jesus ist in so einen religiösen Kontext gekommen, wo die Menschen fromm erschienen, als Jesus teilweise. Und sie haben manche Dinge so ernst genommen und die wesentlichen Dinge nicht wahrgenommen. Gottes Herz, Gottes Liebe, Gottes Wesen hinter dem Ganzen, hinter dem Gesetz, hinter allem, was er tut. Sie hatten Ohren, die nicht hörten, Augen, die nicht sehen konnten. Und jetzt haben wir die ganze Zeit so schön über andere gesprochen. Ne? Aber wie sieht es in unserem Kontext aus? Auch wir sind in einem christlichen Kontext. Wie sieht es bei uns persönlich mit Oberflächlichkeit aus? Wir haben gehört, wir sind alle oberflächlich. Wir haben alle eine Tendenz, weil wir sind Menschen und wir haben eine Tendenz zur Oberflächlichkeit. Wir haben gehört, wir sind in Christus, aber dennoch will der alte, selbstzentrierte, egoistische Mensch immer mal wieder nach Luft schnappen. Wie sieht es also bei uns aus? Zum Beispiel bei tollen Gottesdiensten, großen Veranstaltungen, wo es mehr geht um den eigenen Konsum, wo es alles irgendwie sich um mich und was ich kriege, handelt, tolle Musik, mitreißende Predigt, berührende Predigt, tolle Sachen, aber das Ganze mündet am Ende nicht in dieser aufopfernden, barmherzigen Liebe Gottes für die Verlorenen und für die Unterdrückten, dann ist es umsonst. Dann ist es nichts wert. Nicht nur, dass es nichts wert ist, sondern dass es auch sogar ein Gräuel in Gottes Augen ist. Und ich bin begeistert von diesen Gottesdiensten zum Beispiel, die Open Doors einmal im Jahr macht. Das sind auch, wo Massen zusammenkommen, wo tausende Jugendliche, jetzt leider dieses Jahr war es digital, aber letztes Jahr, wo tausende Jugendliche zusammenkommen mit dem Zweck, was zu geben. Sie kommen und wollen Informationen von Verfolgten und wollen für sie beten. Sie kommen und tun in ihr Geldbeutel Scheine, um zu geben für die Verfolgten. Das sind Gottesdienste und das sind Feste, die Gott so verherrlicht und die so in die Tiefe gehen und wo man so eine Einheit und Liebe erleben kann und wo man ins Nachdenken kommt. Wo man nicht nur an der Oberfläche kratzt, wo es nicht nur um mich selbst geht alles. Es ist auch Oberflächlichkeit, wenn wir Dinge tun, damit andere Menschen zum Glauben kommen. Jesus sagt, seid vollkommen, wie der Vater im Himmel vollkommen ist, der Regen und Sonne über Gerechte und Ungerechte schenkt. Seine Liebe ist nicht an eine Bedingung geknüpft. Wir tun Gutes, weil es der Natur Jesu entspricht, die in uns ist. Jesus lebt in uns und er will Gutes durch uns tun. Egal, ob Menschen mit Dankbarkeit oder Undankbarkeit darauf reagieren, wir tun das durch Jesus. Und Menschen spüren so schnell, wenn man sie versucht zu manipulieren, wenn wir Dinge tun, Gutes tun, um sie irgendwie auf den Weg zu führen. Und dann, wenn sie nicht mitgehen, dass wir die kalte Schulter zeigen und auch nicht mehr da sind. Das spüren Menschen, wenn es nicht wahre Liebe ist, wenn es nicht bedingungslose Liebe ist. Genauso aber im Umkehrschluss ist es oberflächlich, wenn wir denken, Menschen sind versorgt, es geht ihnen gut, ich helfe ihnen, aber wir verlieren aus den Augen, dass sie in Ewigkeit Errettung brauchen. Deswegen beten wir für sie, deswegen lieben wir sie, deswegen sind wir ein Zeugnis für sie. Und es ist genauso oberflächlich, wenn wir uns vermehrt oder überwiegend nur mit Zeichen, Wunder und Übernatürlichem beschäftigen. Und versteht mich nicht falsch, es ist, Gott wirkt übernatürlich und er heilt und er befreit und es hat auch Priorität, es ist was sehr Wichtiges. Aber wir müssen uns mal anschauen, wie Jesus reagiert hat, wenn Menschen das gesucht haben, als hauptsächlich, wenn sie hinter Zeichen und Wunder und Übernatürlichem hinterher waren, wie Jesus reagiert hat. Zum Beispiel sind die Jünger eines Tages zu Jesus gekommen und sagen, Herr, sogar die Dämonen sind uns untertan, haben sich gefreut. Was macht Jesus? Er sagt, freut euch nicht darüber, dass die Dämonen euch untertan sind, sondern freut euch vielmehr, dass euer Name im Buch des Lebens steht. Er geht also von der Begeisterung über die Kraft geht er hin zu sich selbst, Christus. Freut euch, dass ihr mich kennt. Freut euch, dass ihr eine Beziehung zu mir habt. Eine andere Stelle, da kommen Menschen zu Jesus und sagen, Herr, was sollen wir tun, um Gottes Werk zu tun, zu vollrichten, zu wirken? Und Jesus sagt zu ihnen, das aber ist Gottes Werk, dass ihr glaubt an den Sohn, den der Vater gesandt hat. Er geht wieder von den Zeichen hin zu sich selbst. Das ist das Werk Gottes, dass wir Christus erkennen, der vom Vater gesandt ist. Letzte Situation, die Pharisäer und die Schriftgelehrten kommen zu Jesus und fordern nach einem Zeichen. Tu doch nochmal ein Zeichen, dass wir wirklich glauben. Und er sagt ihnen, euch wird kein anderes Zeichen gegeben, als das Zeichen von Jona, der 3 Tage im Fisch verborgen war. Genauso wird der Menschensohn 3 Tage in der Erde verborgen sein. Was macht Jesus? Er geht von den Zeichen hin zu sich selbst, der gekreuzigt wird, der in der Erde sein wird, verborgen, begraben und am 3. Tag auferstehen wird. Wieder zeigt er auf sich selbst, auf Christus. Und da sehen wir, wie Jesus korrigiert, weil es ist oberflächlich, sich nur auf das zu konzentrieren, auf Übernatürliches, auf Heilung, auf Vollmacht. Es ist ein Part aus dem Ganzen, aber es ist nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist Christus. Und manche Versammlungen, da geht es im Zentrum um Heilung, um Wunder erleben, die Kraft Gottes erleben, Action erleben, aber das Kreuz steht nicht mehr im Zentrum. Die Botschaft von Jesus steht nicht mehr im Zentrum. Und dann ist man in irgendwas abgeirrt, in eine Oberflächlichkeit, die nicht mehr Gott verherrlicht. Gott heilt und Gott befreit, aber die erste Priorität ist, dass wir geheiligt bei ihm ankommen, dass wir seinen Sohn erkennen und dass wir verwandelt werden in seinem Sohn. Und er tut alles, dass wir dieses Ziel erreichen. Er zieht uns, er korrigiert uns, er gibt uns sein Vorbild, er gibt uns seine Worte, damit wir uns nicht auf irgendwelchen Nebenschauplätzen verirren. Er will, dass wir in die Tiefe gehen mit ihm. Er will uns sein Herz teilen, er will uns seinen Schmerz teilen, er will mit uns seine Freude teilen, er will uns Liebe und Leidenschaft für die Völker geben, die noch nie den Namen Jesus gehört haben. Es gibt so viele Menschen, so viele Länder, so viele Volksgruppen, die noch nie den Namen Jesus gehört haben. Er will uns sein Herz geben für die Unterdrückten, für die Armen, für die Schwachen, für die, die keine Stimme haben. Das ist Jesus sein Anliegen. Und Gott möchte uns heute Morgen herausfordern, tiefer zu gehen in seine Liebe. Alle Selbstgerechtigkeit, alle Vorurteile, alle Oberflächlichkeiten, wo wir irgendwelche Sachen mehr betont haben, als das Kreuz abzulegen und seine Liebe hinter dem Gesetz und hinter allem zu sehen. Ich möchte noch mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du in unserer Mitte bist. Ich danke dir, dass du in die Tiefe gehst, dass du ein Gott bist, der nicht oberflächlich uns behandelt, sondern dass du Tiefe suchst mit uns. Und dass Voraussetzung ist, dass wir die Masken fallen lassen, dass Voraussetzung ist, dass wir alles loslassen und auf dich schauen und deine Liebe erkennen zu den Menschen, zu den Geplagten um uns herum, zu den Unterdrückten, Herr, zu den Menschen, die noch nie was von dir gehört haben. Und ich bete, Herr, dass du jetzt wirkst, dass du diese Worte lebendig machst in unserem Herzen, Herr. Lass es nicht nur bei uns vom Verstand liegen bleiben, lass es in unser Herz sacken und lass uns erfüllt werden, wirklich mit deiner Liebe und mit deinem Geist, dass wir so tief in dir verwurzelt sind und dass wir die Menschen sehen und was wir für sie tun können. Und dass du uns segnest, dass du uns veränderst, Herr Jesus. Automatisch spielt schnell Selbstgerechtigkeit eine Rolle beim Glauben und in unserem Kontext, in dem wir sind, Herr. Automatisch, wenn wir streben danach, verändert zu werden, besser zu werden, können sich Dinge einmischen, Herr. Ich bete, dass du das alles rausreißt und dass wir wirklich in unserem Herzen dich allein verherrlichen, Herr. Ich danke dir für deine Gnade, ich danke dir für deine Liebe. In Jesu Namen. Amen.